Übersetzt bedeutet Yakoruna so viel wie Wassermann. Laut des Mythos leben die Yakorunas unter Wasser in den Städten der Menschen, die sich im Wasser spiegeln. Der Untertitel El Tiempo de los Yakorunas, die Zeit der Yakorunas, ist metaphorisch zu verstehen. Denn Rio Verde dreht sich nicht um die Yakorunas, sondern um die Menschen, durch die diese Legende weiterlebt. Die Regisseure Alvaro und Diego Sarmiento begleiten die Einwohner dreier kleiner Dörfer am Rande des Amazonas und dokumentieren ihren Alltag mit der Kamera. Einblicke in eine Lebensweise, die es nur noch selten gibt und die in starkem Kontrast zur heutigen Gesellschaft steht. Die Menschen führen ein Leben in Harmonie mit dem Fluss und ein Leben im Rhythmus der Natur. Sie leben von dem, was die Natur ihnen gibt. Dreimal wird es in Rio Verde Nacht, dreimal erklingen Ayahuasca-Gesänge, die wie ein Gebet oder eine Meditation wirken. Ora ya muy me digo y callaré muy una vida, cantaré, dejaré brindaré. Ora ya muy una vida, callaré muy una vida. Tagtäglich gilt es, das Überleben zu sichern, für Essen und Trinken zu sorgen und sich um die Tiere, die Hühner, Schafe, Schweine, Pferde und Hunde zu kümmern. Der Film führt über kaum erkennbare Pfade mitten durch das Dickicht des Dschungels, begleitet Frauen und Männer beim Sammeln von Bananen, Würmern und Maniokwurzeln, beim Jagen im Unterholz oder beim Fischen auf dem Amazonas. Gekocht wird über dem offenen Feuer und die Kleidung in Tonkrügen gewaschen. Alles wird von Hand gemacht. Sogar Tücher werden aus der Wolle der Schafe gewebt. Die Bezeichnung Dokumentarfilm könnte kaum treffender sein. Rio Verde lebt ausschließlich von den Aufnahmen und Geräuschen des Dschungels, dem Rauschen des Flusses und dem Zirpen der Grillen. Bis auf wenige kurze Wortwechsel wird nicht gesprochen. Es scheint fast so, als sei jeder Tag für die Menschen eine Meditation. So still und bewusst widmen sie sich ihren Tätigkeiten. Um dies zu vermitteln, fungiert die Filmkamera als stiller Begleiter und Beobachter. Langsam, ruhig und ohne Unterbrechungen durch Kommentare oder Interviews fließt der Film im Zeichen des grünen Flusses von Dorf zu Dorf und von Szene zu Szene. Rio Verde lässt einen auf undistanzierte, direkte und meditative Art in diese unbekannte Welt eintauchen. Indigene Lebensweisen, wie sie in Rio Verde thematisiert werden, haben in der peruanischen Gesellschaft kein gutes Ansehen. Über die Menschen wird in den Städten geschmunzelt. Sie werden nicht ernst genommen und diskriminiert. Um dem entgegenzuwirken, verfolgen Alvaro und Diego Sarmiento mit ihrem Dokumentarfilm vor allem eine Intention: die indigene Kultur wieder zu verbreiten und aufzuwerten. Anerkennung statt Ausgrenzung. Auf der Berlinale 2017 feierte der Film seine Premiere. Nun, ein Jahr später, läuft er auch beim Cine Latino Festival in Tübingen. Und wer nun Lust bekommen hat, den Alltag für einen Moment zu entschleunigen und sich von dem grünen Fluss etwas treiben zu lassen, ist herzlich willkommen bei der Filmvorstellung von Rio Verde am Donnerstag, den 19. April um 20.30 Uhr im Kino Museum.
Und wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Kurt Oesterle. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Die Erbschaft der Gewalt über nahe und ferne Folgen des Krieges heißt Ihr Buch, das im Klöpfer-Meyer Verlag erschienen ist. Und Ihre Motivation war ja auch eine ganz persönliche. Sie haben einen Opa und einen Vater im Weltkrieg gehabt. Also sind beide zurückgekommen und konnten deswegen sie ja auch noch sich austauschen mit denen. Welche Erbschaft der Gewalt ist es für Sie persönlich?
Ja, ich habe lange die historischen Erfahrungen in der Familie, Großvater im Ersten Weltkrieg, Vater im Zweiten Weltkrieg, ganz isoliert für sich betrachtet. Und im Laufe der Jahre, vielleicht braucht man tatsächlich so lang, bin ich dahin gekommen, Verbindungen zu schlagen, Brücken zu bauen und mich zu fragen, was die Kriegserfahrung meines Großvaters, 3 Jahre Erster Weltkrieg, zu tun hat mit der Kriegserfahrung meines Vaters und seines Bruders und wie beides auf mich kam, um es dann psychisch, politisch, wie immer Sie wollen, zu bearbeiten.
Und welche Ergebnisse haben Sie da zusammengetragen? Wie sind Sie da auch vorgegangen, vielleicht in der Recherche?
Recherchiert habe ich vor allem zur realen Kriegsgeschichte meines Großvaters und meines Vaters. Zum Vater habe ich nichts gefunden. Dessen Einheit ist sehr oft sozusagen besiegt und auseinandergejagt worden. Da war in militärhistorischen Archiven gar nichts zu finden. Zum Großvater habe ich sehr viel gefunden. Jetzt weniger zur Person. Der war nur ein einfacher württembergischer Pionier an der Westfront, aber sehr viel zur Geschichte seiner Einheit. Der war Pionier im damals berühmten 13. württembergischen Pionierbataillon. Und man kann sozusagen, wenn man die Bewegung der Einheit verfolgt, in etwa rauskriegen, wo der Großvater war. Übrigens auch tatsächlich nicht nur in Arbeits- und Kampfeinsätzen, sondern auch beim sogenannten Unternehmen Alberich. Das war Zerstörung von Hinterland, also eigentlichen Kriegsverbrechen. Auch da war die Truppe meines Großvaters beteiligt, und zwar im Anhang an ein Tübinger Infanterieregiment.
Sie benutzen auch ganz regelmäßig das Wort Trauma immer, dass die, ja, ist ja einfach auch so, dass Soldaten, die Kriegserlebnisse haben, traumatisiert sind. Wie setzen Sie das, haben Sie sich damit dann auseinandergesetzt, auch mit dem Trauma der eigenen Familie?
Mir schien das Trauma ein interessanter und vielleicht wichtiger und richtiger Schlüssel zu diesen Familiengeschichten zu sein. Ich möchte aber das Trauma nicht, wie heute oft, benutzen, um zu sagen, die waren von Gewalt schockiert und nicht zurechnungsfähig. Wir münzen das für uns zu unseren Gunsten auch moralisch aus. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert am Trauma nur, wie eingepuppt ins Trauma Gewalt weitergegeben wird oder ein falsches Bild von Gewalt. Mein Großvater, da gehe ich ziemlich sicher davon aus, war auf eine nicht sehr schlimme, durchschnittliche Art traumatisiert. Es hat sich, ich habe es hier erzählt, in verschiedenen Alltagssituationen gezeigt. Wir haben immer zusammen Krieg gespielt. Es waren Erzählspielchen. Ich saß bei ihm neben dem Kanonenofen. Er hat mir Stichworte zugerufen und ich habe dann als kleiner Bub drumherum erzählt. Ja, zum Beispiel Olala. Wenn beim Olala hat er eine Französin im Dorf getroffen. Mir kam der Krieg ziemlich romantisch vor. Oder Fahrradklau. Er hat dort einem Bauern ein Fahrrad geklaut, weil er wohin musste. Zugleich aber war unterhalb dieser Schwelle noch ein anderes Ritual eingebaut bei uns. Mein Großvater hatte eine Gasverwundung, eine relativ harmlose, aber eine, die nie wieder weggegangen ist. Er ist mit seiner Drillichhose an einem gasverseuchten Stacheldraht hängen geblieben, hat sich leicht verletzt und diese Wunde war jahrzehntelang offen. Und ich habe sie ihm immer fast rituell versorgt, Zinksalbe, dann haben wir sie wieder zugebunden. Hin und wieder war sie ein paar Monate weg, dann ist sie wieder aufgebrochen, war es war nicht so eine Feuchtstelle am Fuß. Und ich habe die Dinge alle gleichwertig behandelt. Für mich war alles gleich nah und gleich fern, um später zu sehen, was für ungeheure Details da zum Teil drinsteckten über den realen Krieg dieses Mannes. Also, dass er sowas wie ein Kindermärchen aus dem Krieg gemacht hat, ist mir erst relativ spät verdächtig geworden. Und ich habe ein bisschen drunter gegraben, was das bedeuten könnte. Das wäre dann, könnte man sagen, ein Symptom, das für eine Traumatisierung spricht. Dass einer seine Gewalterfahrung gar nicht richtig packen kann, im direkten Zugriff, sondern immer außenrum erzählt. Fast verharmlosend, lächerlich manchmal geradezu. Dazu aber dann einen kleinen Jungen wie mich als Gesprächspartner gewinnt, um überhaupt drüber reden zu können. Das ist auch eine Definition von Trauma. Und ich habe überrascht festgestellt, dass die in gewisser Weise auf unsere Gemeinsamkeit im Küchensessel nachmittags, das war dann Anfang bis Mitte der 60er Jahre, zutrifft.
Glauben Sie, dass er bewusst auch Sachen dann verschwiegen hat oder ausgeblendet hat? War das ein bewusster Vorgang oder war das auch, weil Sie vielleicht noch so klein waren?
Eine Mischung wohl aus beidem. Er hat diese Geschichte auch meinem Vater und seinem Bruder schon erzählt, Ende der 20er Jahre. Mein Vater sagte später zu mir, hat er dir den Scheiß auch schon erzählt? Mein Vater und sein Bruder allerdings waren beide, mein Vater hat mir das offen berichtet, glühende junge Nationalsozialisten, die der Meinung waren, dass die Alten den Krieg aus Unfähigkeit oder politischer Dummheit verloren haben und sie ihn nachholen und gewinnen müssen. Das war ja Hitlers große Propagandawaffe, diese Generation von den Eltern weg und zu sich herüberzuziehen. Möglicherweise hat mein Großvater ungewollt, der ein Weimarer Mann war, ein Demokrat, Sozialdemokrat und ein Hitlergegner, durch seine Verkindlichung des Kriegs, diese Märchenstory, wenn Sie so wollen, dazu beigetragen, die beiden Söhne erst richtig anzustechen auf eine paradoxe Art und zu sagen, was erzählt er hier für eine alberne Variante, die Kriegsmythologie der Nationalsozialisten ist viel wichtiger und tragend für uns. Und so könnte es sein, dass die Wirklichkeitsverkennung, die im Trauma so mit drin sitzt, vielleicht dazu beigetragen hat, eben nicht die Wahrheit über diesen Krieg zu erfahren. Es könnte aber auch sein, dass mein Großvater, weil er ein Weimarer Linker war, ein demokratischer Linker, es für ziemlich aussichtslos hielt, seine Art von Kriegskritik und Politikkritik anzubringen bei den ziemlich taffen Söhnen, die bei jedem Mittagessen mit ihm Streit angefangen haben und er deswegen sozusagen um den heißen Brei herum erzählt hat. Ich kann aber nur drüber spekulieren.
Auch über die Rebellion gegen den Vater, sowas, es kann ja auch eine natürliche Reaktion oder auch jede Pubertät und so weiter bringt sowas ja mit. Aber kann man das auch darauf reduzieren? Wahrscheinlich auch nicht.
Man kann es nicht darauf reduzieren. Ich glaube, dass es auch eine sehr doppeldeutige Art von Rebellion gegen die Eltern war. Die hat ja stattgefunden im Namen einer gewaltigen politischen Macht, die gerade im gesellschaftlichen Aufstieg war. Also ging es nicht um individuelle Freiheit. Die hätten wahrscheinlich geglaubt, dass es auch so sei und haben so empfunden, dann vielleicht für dieses Land eine Heldenrolle spielen zu können. Aber im Großen und Ganzen sind sie eigentlich gegen eine friedfertige, traumatisierte, politisch-demokratisch eher linke Minderheit aufgetreten im Namen einer zukünftigen Großmacht innerhalb der Gesellschaft, also der Partei des Nationalsozialismus.
Was ist denn weiter passiert mit Ihrem Vater und seinem Bruder?
Sein Bruder ist gefallen. Das lag natürlich auch auf meinem Vater bis ans Ende seiner Tage, so wie er überhaupt den Wahnsinn, dem Hitler nachgelaufen zu sein, Zitat, sich im Grunde nicht verziehen hat. Er hätte auch nie für sich und hat es auch nie probiert, in Anspruch nehmen können, dass die eigenen Eltern ihn indoktriniert hatten. Das war nämlich nicht der Fall. Mein Großvater war ein Weimarer Sozialdemokrat und meine Großmutter eine pietistische Judenfreundin. Also Nazisprüche gab es daheim nicht. Das Verhältnis zu den Eltern war, na, ich würde mal sagen, weitgehend versaut nach dem Krieg. Man hat zwar unter einem Dach gelebt, aber es war so eine friedliche Koexistenz. Mein Vater aber hat geredet und mir auch von seinen Irrtümern erzählt. In meinem Buch Wunschbruder habe ich es auserzählt, mit dem Ziel, mich hellsichtig zu machen und nicht auf politische Sprüche reinzufallen. Das nehme ich ihm auch ab. Und ich habe auch mit ihm manchen herben Strauß gehabt und war sicher nicht immer fair zu ihm, so wenig wie er zu mir. Aber im Großen und Ganzen habe ich Achtung davor, dass er sich zu diesen Irrtümern bekannt hat. Und Angst hatte vor dem Politischen, auch vor dem Dämonischen in der Politik.
Was hat es dann mit Ihnen gemacht?
Das hat mit mir gemacht, dass ich vor dem Politischen Angst hatte. Also lang unbewusst, unterschwellig. Ich bin in einer Landschaft in Nordwürttemberg aufgewachsen. Da war die Jugend in den 60er und 70er nicht sehr politisiert. Gab noch so eine christliche Jugendbewegung, man ging in Sportvereinen. Aber politisierte Altersgenossen habe ich selbst in meiner Schulstadt Schwäbisch Hall noch kaum kennengelernt. Erst später Zivildienst in Stuttgart. Natürlich habe ich verweigert, das wollte schon mein Vater. Und dann in Tübingen. Ich hatte aber Angst, wie wenn ich selber ein Kind wäre, das ich schon mal die, Flossen verbrannt hätte. So hat die Furcht meines Vaters vor Politik, Fehlerkennung und politischer Gewalt sich ausgewirkt. Man muss sehen, dass diese jungen Leute sich damals als die jungen Nazis als Antispießer und nationale Revolutionäre gesehen haben. Und meinem Vater ist manches in den 60ern, ich will diesen Vergleich nicht überbeanspruchen, doch durchaus bekannt vorgekommen. Das hat ihm Angst gemacht und er war der Meinung, er hat mir das manchmal auf den Kopf zugesagt, du wirst als Terrorist enden. Obwohl ich ein friedfertiges Kerlchen war, alles in allem. Er hat mich aussehen lassen wie ein Sohn, vor dem man sich fürchten muss, der er gewesen war. Das habe ich erst später durchschaut, aber so mit einer Art von Überempfindlichkeit Distanz gesucht, Abstand. Ich weiß noch, wie ich nach Hall wollte zu Rudi Dutschke, da war ich 13, ich wäre zu Fuß reingelaufen, hätte mich einfach interessiert. Der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich da nicht hinzulassen.
Also die Rebellion ist bei Ihnen dann schwächer ausgefallen?
Sagen wir so, sie hatte weniger politische Züge. Ich habe mich bei meinen Eltern, die mir sehr viel Freiheit auch in der Berufs- und Zukunftswahl gelassen haben, bin als Einzelkind aufgewachsen, alle Freiheiten gegeben und ich habe versucht, sie verantwortlich zu nützen. Ich habe gesehen, wie meine Eltern, kleine Handwerker, sich schinden. Ich konnte nicht auf die Runde schauen. Das hätte hinten und vorne nicht gestimmt. Bei uns wurde nicht Kapitalismus gelebt daheim. Es ging uns gut. Man war aber fleißig und hat jeden Tag 14 Stunden dafür gearbeitet. Insofern habe ich auch eine gewisse solidarische Zuneigung zu meinen Eltern gehabt. Ein bisschen bei den Viechern ausgeholfen im Stall, mit dem Vater auf die Baustelle gegangen. Meine Revolte, ich glaube, die hat sich sozusagen in die Literatur verflüchtigt. Das war für mich auch eine Rache an dieser kleinen Herkunft. Ich schreibe, ich versuche Schriftsteller zu werden und dieser Gesellschaft und mir selber übrigens auch genau auf die Finger zu schauen. Das war die Botschaft meines Vaters, sieh dir selber genau auf die Finger. Ein Fehler ist schnell gemacht.
Wann kam dieser Wunsch? War das schon ganz früh ausgeprägt?
Der war ganz früh ausgeprägt, ja, in der Tat. Ich erinnere mich, das habe ich meinem Fernsehgast erzählt, dass ich auf eine ganz grause und fast verwirrte Art Kriegsgeschichten erzählt habe, weil daheim ständig vom Krieg geredet wurde. Das war bizarr wie ein Kind, dann nicht Großvaterskrieg. Ich war ja schon ein kompetenter Erzähler durch den alten Mann geworden, habe ich mir angemaßt, den Krieg meines Vaters nachzuerzählen und war dumm genug, auch daraus vorzulesen. Ein paar kindliche Sätze, da konnte ich gerade schreiben. Und mein Vater war empört, dass ich mir anmaße, seinen Krieg zu erzählen. Das ist im Herdfeuer gelandet. Also so hart war diese Generation schon noch. Das hat mich aber im Grunde nur angestachelt, weiterzumachen und mir keine Angst einreden zu lassen vor irgendwelchen Wirklichkeiten, auf die andere sich draufsetzen und sagen, das gehört mir.
Wie ist es jetzt zu dem Buch dann geworden? Sie haben diese, das sind ja Essays, die Sie ja auch über mehrere Jahre dann geschrieben haben, jetzt zusammengefasst wurden.
Ja, ich habe im Laufe von Jahrzehnten, als jetzt 63-Jähriger, angefangen, meine gesellschaftliche und familiäre Geschichte etwas anders zu sehen, mit anderen Schwerpunkten, mit weniger Eifer. mit weniger Rechtfertigungsdrang des Kindes aus kleinen Verhältnissen. Ich wollte sehen, wie weit es auch meine Heimat- und Landesgeschichte ist. Da meine ich nicht nur Württemberg, da meine ich natürlich Deutschland. Wie sehr ich da reingehöre, ob ich dem gerecht werde, weil es keine leichte Last ist, in Deutschland nach diesen zwei Weltkriegen geboren worden zu sein, vor allem, wenn die Altvorderen auch noch diese Kriege geführt haben. Deswegen gehe ich mit ganz besonderen Gefühlen nach Polen oder Frankreich, bis auf den heutigen Tag. Der Krieg war sozusagen mein Thema. Ich konnte nicht anders, ich musste es persönlich nehmen und habe deswegen, wann immer sich Gelegenheit bot, von Leuten erzählt, über Leute geschrieben, die diesen Krieg erlitten hatten. Jüdische Schicksale in der Verfolgung in Polen oder sonst wo haben mich interessiert. Der militante Widerstand einiger Juden in Osteuropa, aber auch die Geschichte von Leuten kleiner Herkunft, die aus Dummheit oder weil sie verführbar waren, in der Wehrmacht landeten und ein Leben lang mit dieser Erfahrung nicht fertig wurden. Ich habe das in meinem Dorf oft genug registriert, ohne es zu verstehen. Der Mann, der den Sonntagsbraten immer kurz vor dem Essen seinem Hund rausstellt. Das habe ich nicht verstanden, was das ist. Heute weiß ich, dass das eindeutig ein Traumatisierungszeichen ist. Der Mann war ein deutscher Soldat in Stalingrad gewesen. Es ist komisch, dass mein Vater immer solche Geschichten heimgebracht hat. Der war ein schrecklicher Trinker. Dieser Mensch hat seine Familie zumindest psychisch unterjocht. Und seine beiden Söhne, einer ist bei mir in die Schule gegangen, haben hohe Geschwindigkeiten geliebt und sind beide noch vor ihrem 20. Lebensjahr tödlich verunglückt. Mit dem Motorrad und mit dem Auto. Also später habe ich gefragt, wie solche Geschichten entstehen. Woher kommt die Gewalt, die sich darin abzeichnet? Das war meine Leitspur. Ich bin aber weder Psychologe noch Mediziner. Und habe mich deswegen immer sehr vorsichtig angenähert. Man soll sich nichts anmaßen. Erzählen, beschreiben, analysieren. Und nach der Beschäftigung mit dem Trauma, mit der sogenannten Psychodramatologie, habe ich manches klarer gesehen, dachte aber auch, bleib im kulturellen Bereich, im Bereich der Literatur, der Sprache und tu nicht so, als wärst du hier Onkel Doktor oder Therapeut. Du bist es nicht. Und ich merke auch, wenn ich sowas wie Fälle beschreiben will, dass ich mich schwer tue. Also ich erzähle es dann. Ich denke, dass ich die Sprache, die ich habe oder mir erarbeitet habe, benutzen sollte. Wenn ich aber als Junger, sagen wir mit 14, 15, vielleicht ein bisschen früher, in der Dorfhalle bei uns die Brücke sah, diesen berühmten Wiki-Film, und wir alle wie vor den Kopf geknallt dastanden, weil der Krieg in einer bildlichen Anschaulichkeit rüberkam zu uns, da dachte ich, der, wo das erlebt hat, den möchte ich kennenlernen. Ganz banal. Wie wenn es ein Verwandter wäre, den man nur anrufen muss. Es hat noch Jahrzehnte gedauert, bis ich wusste, dass der Autor ganz anders heißt. Aber der Mann ist, der die Geschichte wirklich erlebt hat. Und ich habe ihn dann in Bayern ausfindig gemacht, nach Tübingen eingeladen und zuerst ein Zeitungsporträt von ihm geschrieben und dann den kleinen biografischen Essay über Gregor Dorfmeister, der Mann ist jetzt 90, geschrieben und was ich vermutet hatte, auch wiedergefunden. Selber als junger Mann in Erlebnisse gestürzt am Kriegsende, ja, zum Beispiel einen Amerikaner zu töten, den er dann mit raushängendem Gedärm aus dem Panzer fallen sieht. Da wusste er, was die Waffen bewirken, mit denen er da rumgeballert hat und da ein Leben lang dran zu tragen. Es war wieder da. Und so ist mir das immer deutlicher geworden. Immer deutlicher hat sich abgezeichnet, dass wer Gewalt übt, sich selber am Ende verletzt. Auch wenn es dauert, bis diese Verletzung ankommt.
Wie stehen Sie heute zum Thema Gewalt? Wenn Sie sich umgucken auch, wie viele Kriege jetzt auch toben, zwar weiter weg, aber doch präsent.
Ja, die gehen uns und mich natürlich an. Ich bin ratlos. Ich bin sehr ratlos, auch traurig, selbst wenn das jetzt kitschig klingen mag, dass diese Pest nicht aus der Welt verschwindet. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, dass es ohne beschützende und befreiende Gewalt nicht geht in dieser Welt. Ich hätte es gern anders. Weiter bin ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur Passivität tatsächlich Gewalt beenden. Am Ende meines Aufsatzes über Vater und Großvater schreibe ich ja, da wurde ich oft gescholten dafür, dass ich den Kriegsdienst heute nicht mehr verweigern würde, sondern zur Bundeswehr gehen. Also zum Heer eines Verfassungsstaats, einer Parlamentsarmee. Ich spreche ausdrücklich von der Bundesrepublik, die aber eine verfassungsmäßig verbürgte Wirklichkeit hat, die beschützenswert ist, falls sie bedroht werden sollte oder bekriegt. Der Meinung bin ich, ich sage dazu, weiter bin ich nicht. Wenn mir etwas Besseres einfällt, würde ich zum Besseren überlaufen.
Und das trotz der Familiengeschichte, obwohl Vater und Großvater im Krieg waren, würden Sie selber auch heute die Waffe nicht verweigern und
hingehen? Ja, ja, um meine Leute und den Wert dieses Lebens zu verteidigen, wenn beides bedroht ist. Denn ich ziehe am Ende auch den Schluss gegen meinen Vater. Solange es Leute gibt wie ihn und seine Generation, das waren ja Millionen in Deutschland, die dann bereit waren, Hitlers mit Abermillionen von Toten, Hitlers Krieg zu führen. Solange es Leute gibt wie ihn, die den Krieg mehr lieben als das Leben, würde ich davon abraten, sich total zu entwaffnen. Ich bekenne das auf die Gefahr hin, mich im Irrtum zu befinden.
Und die logische Konsequenz einer Ausbildung des Soldaten liegt ja aber halt einfach auch im Töten.
Ja, die, in der Tat.
Das ist diesen Widerspruch, mit dem würden Sie heute
ja,
leben.
Ja, ich würde auch zum Beispiel, so wie die Freischärler, kurdischen Freischärler oder Leute um diese kurdischen Freischärler herum, zum Beispiel die Jesiden geschützt haben mit Waffengewalt, für unabdingbar halten, weil diese Leute vermutlich verjagt, erschlagen, erschossen worden wären, hätte man sich nicht bewaffnet vor sie gestellt.
Aber ja, die Machtspiele im Nahen Osten, die wollen wir jetzt nicht ganz nochmal analysieren, weil jetzt werden die kurdischen Freischärler ja auch wieder verheizt, wenn
ja, leider.
Herr Erdogan seinen Angriffskrieg führen darf.
Ja,
den hält Tat. Auch keiner auf.
Wenn tatsächlich die Bundesrepublik, zu der ich mich auch zähle, der Diplomatie den Vorzug gibt und sagt, wir sind die, die am intensivsten und am meisten verhandeln wollen, Heiko Maas hat es jetzt auch nochmal gesagt, wenn wir gerade an diesem aktuellen Punkt sind, dann würde ich niemals dagegen polemisieren, das soll alles versucht werden. Und wenn ich gehöre ja auch eigentlich zu den Deutschen, die genau diese Schlüsse aus der Geschichte gezogen haben. Andererseits, ich habe lang hochemotional opponiert gegen jede Art von Wiederbewaffnung. Ich weiß auch, dass ich der Stellvertreter meines Vaters war, der seine Sünden bereut hat. Der hat mich angeleitet, Kriegsdienst verweigern, das und jenes tun. Ich war innerlich überzeugt, aber es war nicht ganz allein meine Entscheidung. Und wenn ich selber entscheide, ohne meinen Vater und ohne von ihm und seiner Dummheit in Anführungszeichen gelenkt zu sein, komme ich zu etwas anderen Schlüssen.
Und ja, es ist ja auch über Jahrzehnte hat sich das ja dann auch entwickelt, ne?
Ja, so ja. Man kann sagen, es ist mir nicht wohl dabei. Aber weiter bin ich nicht. Und diese Entscheidung würde ich zugunsten von bedrohten Menschen immer fällen. Und es geht zunächst auch nicht um die Frage, ob man bereit ist zu töten, sondern ob man den Mut hat, aufzustehen und sich auch zur Zielscheibe zu machen.
Wie war es für Sie jetzt als Autor, der ja über viele Sachen schon geschrieben hat, aber auch das persönliche Familienschicksal, auch selber als Subjekt aufzutreten in dem Buch, zu reflektieren und sehr persönliche Sachen nach außen zu tragen?
Es gibt da eine gewisse Scheu. Diese Scheu legt man ab im Laufe der Zeit, zum Beispiel, wenn man in Erzählungen oder Romanen fiktiv arbeitet. Also, ich möchte, wenn ich schreibe und auch ich sage oder von mir handle, immer, dass es andere angeht. Was immer wir lesen uns selbst. Marcel Proust, das wäre ein hohes Ideal für mich. Dass die nicht sagen, ja, so ist dem Oesterle ergangen. Ganz interessant, das ist mir zu wenig. Ich möchte da schon eine Art von Gemeinschaftlichkeit herstellen. Auch mit jungen Leuten, die ganz andere Erfahrungen haben oder Dinge, die ich so bewerte, vollkommen anders bewerten würden. Und es geht auch nicht um Selbstbehauptung. Es geht, glaube ich, darum, das Allgemeine an einer Familien- oder Personengeschichte herauszustellen und sich da nicht zu scheuen. Es ist in diesem Land vielleicht tatsächlich auch aus Scham, Schande, nicht nur, weil man politisch versaut war, aber auch aus Scham und Schande viel zu lang und zu intensiv geschwiegen worden. Und ich achte meinen Vater sehr dafür, weit übers Grab hinaus, dass er seine Schande bekannt hat. Und ich habe schon auch kapiert mit 17, 18, wie unwohl es ihm dabei ist, auf diese Art Fehler zu bekennen. Und weiß aus anderen Familien, dass viele Väter sich dieser Prozedur nicht unterworfen haben. Und die Söhne dann sozusagen irren ließen zwischen, ja, die Wehrmacht wird verleumdet oder wir legen uns eine ganz linksradikale Version der Welt zu, sind dann auch auf der sicheren Seite und vollkommen absolut. Nein, ich habe von ihm, so bitter es klingt, gelernt, da mitten hineinzutreten. Auch wenn es unangenehm und zum Teil hässlich ist. Dies ist mein Land, dies ist meine Geschichte. Klingt jetzt pathetisch.
Aber es ist nun mal auch so, ja, sie machen sich ja auch angreifbar damit dann oder sie stellen sich dann einfach auch nach außen und bekennen dann sich zu ihrem Erbe und schweigen eben nicht.
Ja.
Und machen auch nicht mit bei, was sagen sie den Leuten, die dann sagen, ah, ist schon wieder vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, die eigentlich diese Schlussstrich-Mentalität an den Tag legen?
Ja, ein sehr guter Punkt. Und oft eine herbe Herausforderung, auch bei meinem Roman Martha und ihre Söhne, da erzähle ich von zwei Buben, die am Ende der Diktatur geboren werden und aufgezogen von einer Frau, die sie eigentlich nicht erziehen kann, weil sie immer noch der Diktatur anhaftet und all diese Erziehungsmuster im Grunde erledigt sind. Wie wachsen die auf? Die rudern im Nebel, die gehen da durchs Dunkel. Ich sage in der Regel, es gibt Dinge, zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, Sklaverei, schlimme Kriege, Unterdrückung von Klassen, die sind heute noch nicht vergangen. Das sehen Sie, auch in anderen Ländern, die wir sozusagen neutraler betrachten. Wann also ist etwas vorbei? Können Sie mir sagen? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, dass es für mich nicht vorbei ist. Und es ist nicht da, weil ich es willkürlich besetze und sage, das ist mein Ding, das ist mein Business, das mache ich. Sondern ich glaube, dass mit bestimmten Perspektiven noch etwas Neues zu erkennen, zu ernten ist. Es gibt auch bei mir einen bestimmten Grund, diese Essays, die ja keine fiktionale Literatur sind, zu schreiben, weil unsere Geschichtsschreibung, so großartig die ist in der Gegenwart, die Deutschen haben eine ausgezeichnete Historiographie, so wie andere Europäer natürlich auch, Franzosen, Engländer, nur als Beispiel. Ich habe aber oft den Eindruck, dass bei bedeutenden Historikern diese persönlichen Horizonte, Familie, Individuum, immer mehr verblassen. Und dass auch Leser dieser Bücher, die zum Teil in Zehntausender Stärke aufgelegt werden, sich gern da hinein verrechnen ins Allgemeine, ohne ihren genauen Ort zu suchen. Ich bin da irgendwie mitgemeint, mitsamt meiner Familie, in der neuen Geschichte des Ersten Weltkriegs oder so. Ich denke, dass das zu wenig ist. Ich habe versucht, den Perspektivismus schärfer zu machen. Genauer, dass man da wie durch eine Röhre draufblickt, indem ich mich als Beispiel nehme, die Scheu ableg, so intim zu reden und sag, tu das auch, das tut gut, nicht geständnishaft. Deswegen auch das kleine Motto, das ich vorangestellt habe, das sich manchmal selber wundert, erforsche deine Geschichte und erzähle sie selbst. Delegiere sie nicht an Spezialisten fürs Große und Ganze. Schule deine Erfahrungsfähigkeit, am eigenen wie am Fremden. Dazu wollen meine Versuche dich ermutigen. Das ist im Grunde alles.
Also hinter Zahlen, Daten, Fakten kann man sich auch gut verstecken, ja.
Kann man sich gut verstecken, natürlich auch, weil dies ein Land mit einer schwierigen Geschichte ist. Ich kenne Leute, die zur eigenen Familiengeschichte im Punkt Nationalsozialismus geforscht haben, an einschlägigen Stellen, Archive in Ludwigsburg bei dieser Staatsanwaltschaft und Wochen und Monate eine Höllenangst hatte, wie vor einer ärztlichen Diagnose, Sie könnten da auf Sauereien Ihrer Vorfahren stoßen. Das sind natürlich alles Leute, die sozusagen aus der ersten Generation danach stammen. Wenn man weiter weg ist, ich würde sagen, diese Beunruhigung wird schwächer. Aber die Angst, nicht alles zu wissen und unwissentlich beteiligt zu sein an Verbrechen der eigenen Leute, ja, man kann das verstehen. Das gibt es natürlich auch in anderen Ländern in verschiedenen Zusammenhängen. Deswegen scheint mir Wahrheit oder persönlicher Bezug so wichtig zu sein. Und ich glaube an Geschichten.
Was ja auch dann wieder den Anfängen wehren kann. Ja? Also auch solche wieder an die nächste Generation das weiterzugeben, ist ja auch nach wie vor wichtig, ne? diese Erinnerung zu bewahren und diese Geschichten zu erhalten.
Ja, eine Sensibilität für die Opfer zu haben, wenigstens zu ahnen, wenn man schon nicht nachfühlen kann, was sie erlitten haben, was sie auszuhalten hatten. Ich glaube, auch da ist so eine Vorstellung, was Traumatisierungen sind, hilfreich. Wir brauchen ja, wenn wir nicht erlebt und erlitten haben, selber Sonden, Vehikel, um da ranzukommen. Geschichten, Gespräche, auch Denkmuster, Fühlmuster. Wir werden wahrscheinlich trotzdem immer nur so Näherungswerte haben. Man kann sich nicht anmaßen, dass es auch eine filmische oder literarische Gestaltung gibt, in der das vollkommen aufgeht. Es sind dann doch nur Worte und Bilder.
Jetzt gibt es einen Ausschnitt. Welchen haben Sie ausgewählt und warum passt der hier gut rein?
Ich möchte das Gedicht Survivors, Überlebende von Siegfried Sassoon lesen. Kein Zweifel, bald geht's ihnen besser. Schock und Strapaze machen sie stammeln und zerreißen ihre Rede. Sie verlangen natürlich wieder hinauszugehen, diese Jungs, mit ihren alten, leidenden Gesichtern, die gerade das Laufen lernen. Schon bald vergessen sie ihre qualvollen Nächte, ihr ängstliches Kuschen vor den Geistern ihrer toten Kameraden, ihre Träume, die triefen vor Mord. Stolz werden sie sein auf den glorreichen Krieg, der ihren Stolz zerschmetterte. Männer, die in die Schlacht zogen, grimm und glücklich. Kinder mit Augen, die dich hassen, gebrochen und wirr.
Das war ein englischer Dichter, der im Ersten Weltkrieg war.
Das war Siegfried Sassoon, ein aus einer jüdischen Handelsfamilie stammender Engländer des Jahrgangs 1886. Den deutschesten aller Männernamen Siegfried hat seine Mutter ihm verpasst, weil sie leidenschaftliche Wagnerianerin war. Wäre ich ein Mädchen geworden, hätte ich Brünnhilde geheißen, sagte er. Sassoon ist der erste Dichter in Europa, soweit ich sehe, der das Trauma literarisch bearbeitet hat. Sassoon war ein junger Frontoffizier, Leutnant in einem walisischen Füsilierregiment an der Sommefront, ganz in der Nähe, wo auch viele Schwaben standen, zum Beispiel aus Tübingen. Sassoon war, ich würde sagen, ein leidenschaftlicher Soldat, der auch nachts bei Einzelaktionen mit dem Messer rüberging, um Feinde zu töten, auch Befehle verweigert hat, weil er es wollte, der keiner Gewaltsituation da vorne aus dem Weg ging, der zugleich aber auch in einem Zeitungsartikel gegen diesen Krieg, der zu dem Zeitpunkt England pro Monat 100.000 Ausfälle, also Tote und Verwundete, gekostet hat, eine sinnlose Verheerung unseres eigenen Volks protestiert hat. Man muss sich den Mut eines jungen Frontkämpfers vorstellen, der das in der Zeitung veröffentlicht. Sassoon entging einem kriegsmilitärischen Verfahren, weil er sich in die Obhut von Psychiatern begeben hat, in Craig Lockhart, eine der ersten Einrichtungen in Europa zur Behandlung von Kriegstraumata. Da waren viele, auch von diesen englischen War Poets. Und Sassoon war einer der ersten im Jahr 1917. Und der Dr. Rivers, sein Arzt dort, hat ihm klar gemacht, was eigentlich in ihm vorgeht, wenn er nachts hochschreckt mit einem Wahnsinnspuls, wenn er Tote im Garten herumschleichen sieht, wenn er denkt, was ist mit mir los, bin ich betrunken, wenn er rasende Aggressivitätsanfälle hat, wenn er Fehlleistungen des Gehörs hat, indem er ein paar Meter vors Haus geht und glaubt, er hört die Geschütze aus Frankreich, die man dort oben ganz bestimmt nicht hören kann. All diese Täuschungen, all diese seelischen Fehlleistungen und Schmerzen konnte er sich nicht erklären. Und der Rivers hat zu ihm gesagt, this is shell shock. So wie damals das Kriegstrauma, die Kriegsneurose hieß. Und hat ihm als einem Dichter nahegelegt, über diese inneren Erfahrungen, Seelenschrott sozusagen, aus dem Krieg zu schreiben und zu dichten. Und er hat die ganzen Muster seiner Gedichte, Reime zum Beispiel, ein Großteil des Metrums und des klassischen Rhythmus, war ein begabter junger Dichter, noch mit wenig Inhalt, das hat er verworfen, um dann wenigstens in diesen Traumagedichten, die zum Teil auch sehr aggressiv sind, die Kriegserfahrung zu bedichten und diese Seelenarbeit für sich zu betreiben. Er ging dann sogar, obwohl er in dieser Klinik hätte verbleiben können, zurück an die Front, weil er seine Jungs nicht allein lassen wollte. Das hat ihn am meisten zugesetzt. Die sterben da vorne im Blutdreck und ich sitze hier und lass mich heilen. Er hat den Krieg überlebt, war nachher ein ganz bedeutender Deuter dieses Kriegs. Er deutete den Ersten Weltkrieg als einen europäischen Krieg, als eine gesamteuropäische, der erste auch, der das tut, als eine gesamteuropäische Erfahrung, die unbedingt sozusagen verstanden werden muss, um etwas zu ändern. Und er hat auch andere Widersprüche seines Lebens miteinander versöhnt, zum Beispiel, dass er auch schon in Kriegszeiten bewusst ein Homosexueller war, der sich aber nicht getraut hat, das zu leben. Sassoon war auch ein bisschen eine Ikone einer linken Gay-Kultur, die noch in den Anfängen stand. Das kommt bei ihm und seiner Kriegsdeutung alles zusammen. Denn auch diesen Widerspruch hat er in den Krieg hineingeschleppt. Und manche seiner selbstmörderischen Aktionen hatten vielleicht damit zu tun, dass er nicht lebte, was er war. Das Hochinteressante ist, all diese aus dem normalen, aus dem Zivilleben kommenden Erfahrungen und Widersprüche dann in der Kriegserfahrung Sassoons wieder zu entdecken. Das Betrübliche daran ist, dass Sassoon, so wie viele andere von den War Poets, die ich alle mit großem Gewinn gelesen habe, so gut wie nicht übersetzt sind. Ich habe also hier, man mag mich dafür schelten, die meisten Gedichte auch von Graves und anderen, Charles Sawley zum Beispiel, selber übersetzen müssen, habe das dann getan, so wie wenn es eine Interlinearübersetzung zum Verständnis wäre. Ich bin kein literarischer Übersetzer, schon gar keiner für Lyrik, aber mir schien es den Aufwand wert, damit diese Gedichte wenigstens dem Inhalt nach verstanden werden können. Sie lohnen es alle. Ich glaube, dass darüber habe ich hier auch geschrieben, durch ein bestimmtes Auswahlsystem in der britischen Armee nirgends so viel hochbegabte Kulturvertreter, würde ich mal sagen, und damit so viel kulturelle Kompetenz an diesen Fronten zusammenkam. Dieses Bataillon, in dem Sassoon gedient hat, nannte man auch Poets Battalion. Es muss davon Lyriker nur so gewimmelt haben, die abends, wenn sie überlebt hatten, dann Gedichte fabriziert haben. Übrigens, sie werden das alles in Sammelbänden wiederfinden. Eine großartige Lyrik, ganz anders als die französische oder deutsche Kriegslyrik, sehr am Detail, an der Sachlichkeit, an der menschenmöglichen Erfahrung und weniger an der Zerschlagung der Sprache und am inneren Ausdruck interessiert. Ich habe mit großem Gewinn, wie gesagt, diese Gedichte gelesen, weil sie so erfahrungssatt sind. Und Sassoon ist natürlich immer einer der ganz Entschlossenen gewesen, der auch politisch aggressiv gedeutet hat. Ich kann noch eins nicht von mir übersetzt. Es gibt ein paar Gedichte, die übersetzt wurden, aber nur ganz wenige, noch vorlesen.
Oh ja.
Das heißt im Deutschen Heimatfront, im Englischen Original Blighters. Es ist freundlich übersetzt von einer Dame namens Agnes Petsch-Deimel, die ein paar Prosastücke von ihm, und zwar schon im Jahr 1945 mit Unterstützung der britischen Militärregierung, übersetzt hat. In Tübingen steht sie in einer Bücherei. Und Blighters heißt eigentlich Stinkstiefel. Sie hat es mit Heimatfront übersetzt. Das Gedicht geht so. Das Varieté ist voll, sie wiehern, brüllen, begeistert, während Hurenreihen lärmen. Die Beine werfen und den Kehrreim schrillen, der Kaiser muss für unsere Tanks doch schwärmen. Jetzt misst ein Tank sich durch die Logen graben, zum Takt der Jazzmusik und Home, Sweet Home, dass sie vor euren Witzen Ruhe haben, all die zerfetzten Leichen von Bapum.
Eieiei.
Und er war einer, der natürlich bei jedem Heimatbesuch mit Empörung festgestellt hat, dass die, das war sicher auf allen Seiten so, die Wucht, die Gemeinheit, der Schmerz, das Elend dieses Kriegs, sei es aus Propagandagründen oder weil man die Dimension dieser Qual einfach nicht verstanden hat, da hinten gar nicht ankam. Dass man die Röckchen gehoben und getanzt hat, dass man natürlich gelebt hat, leben wollte auch. Und für ihn war es eine Kränkung, die auch diesen aggressiven Ton ausgelöst hat. Es gibt übrigens deutsche Dichter, die ähnlich reagiert haben auf die Harmlosigkeit an der Heimatfront. Wie gesagt, die hässlichsten Dinge hat ja auch die Zeitungszensur, die Militärzensur gar nicht zugelassen. Man hätte zum Beispiel etwas erfahren vom Opfertum der eigenen Leute. So hat er auch in einem Gedicht, ich hoffe, ich kann einen Teil draus auswendig, Glory of Women, Ruhm der Frauen, das klingt jetzt schon wieder nach Kriegskitsch und Kriegsverklärung, aber er meint was ganz anderes. Nicht, dass die Frauen im Hintergrund stehen und heroisch den Männern sozusagen den Rücken stärken, sondern dass sie den Wahnsinn dieser Leute aushalten, wenn sie von der Front kommen. Wenn sie Sex wollen, aber gar nicht können, weil sie zutiefst traumatisiert und impotent sind, zumindest vorübergehend. Dass all das ertragen wird, dass sie den Schmerz abkriegen, den sonst kaum einer abkriegt. Und am Ende dieses Gedichts macht er einen sehr kunstvollen Sprung hin zu einer deutschen Frau. O German mother, dreaming by the fire, while you are knitting socks to send your son, his face is rotten deeper in the mud. O deutsche Mutter, die du sitzt am Feuer und Socken strickst für deinen Sohn, wird sein Gesicht noch tiefer in den Dreck getreten. Also um da auch anzuzeigen, dass man das Leiden der anderen Seite versteht. Wie es überhaupt bei diesen englischen War Poets zu meiner großen Verwunderung und auch meiner Zuneigung, muss ich sagen, unglaublich oft das Einnehmen der deutschen Perspektive gibt. Also ein junger Mann wie Charles Sawley, den ein Scharfschütze im Herbst 1915 erledigt hat bei einem Vorstoß, der war Hauptmann, 20 Jahre alt, der hat in Jena studiert, als der Krieg ausbrach und hat ein schönes Gedicht an die Deutschen geschrieben, dass man sich nach dem Krieg wieder sieht, dass man sich in die Augen schaut, dass man dann inniger aneinander Anteil nehmen wird. Aber jetzt schlagen zuerst Blitze ein. Jetzt ist Krieg und ich führe ihn für mein Land. Auch da diese Trennung. Aber trotzdem Respekt und Zuneigung und die Hoffnung, dass danach etwas ganz anderes kommt.
Nicht so eine ideologische Hurra-Stimmung, die da in den Gedichten dann rauskommt.
Nein,
aber genau, die gab es sicher auch, oder?
Genau der richtige Punkt. Es gibt eine Reihe von Autoren, die diesen Ton durchhalten. Aber der Großteil dieser englischen Kriegslyriker kippt total. Die Wirklichkeit dieses Sterbens, also am ersten Tag der Somme-Schlacht im Juli 1916, sind allein an einem Frontabschnitt 8000 Engländer umgekommen, in wenigen Stunden.
Unvorstellbar.
Das muss erfahren werden. Da gibt es nicht mehr jede beliebige Sprache, die da die richtige wäre. Da kann man das Reportierende einer hässlichen Genauigkeit wie Robert Graves oder das aggressive, ich greife die allzu Friedfertigen an, damit sie sehen, was dort passiert. Jeder mögliche Ton. Oder dieses leicht dämonische Flackern in den Gedichten von Wilfred Owen, der auch gefallen ist in den letzten Kriegstagen. Der erfindet einen Dialog zwischen einem Deutschen und einem Engländer im Massengrab. Strange Meeting heißt dieses Gedicht. Ich bin der Feind, den du erschlugst, mein Freund. So beginnt's. Und diese jungen Engländer hatten keinerlei Problem, damit. Oder wenn man in neuere Sammlungen reinschaut, Gedichte wie doch nur ein Deutscher, der da zerfetzt rumliegt, als sie nach vorne stürmen, das wird immer wieder zurückgenommen, weil die Seele was anderes meldet als Hirn-Auge-Propaganda. Und es sind Leute, die trotzdem zu ihrem Krieg und ihrem Land standen und nicht wollten, dass die Deutschen die Vorherrschaft in Europa kriegen und ihn geführt haben in einer Auswegslosigkeit. Und die meisten haben ihn ja nun auch nicht überlebt. Und es gibt bittere Bilanzen, dass der Großteil einer kommenden intellektuellen oder akademischen Elite dort geblieben ist und heute auf den Soldatenfriedhöfen liegt. Ich habe auch deswegen, weil ich denke, was kann denn ein Nachgeborener wie ich überhaupt von diesem Krieg erzählen? Außer ein paar Großvater Dönkes und vielleicht ein bisschen angelesenes Zeug. Was kann er denn tun? Wie kann er denn das zusammenbauen, wenn er will und es ehrlich meint? Ich dachte, er kann es auch, indem er hinfährt und sich das anschaut. Diese Soldatenfriedhöfe, auf wenigen Quadratkilometern 150.000 Tote. In dem Dorf Thiebwall, deswegen auch die Kaserne, die in Tübingen so heißt, das war im Zentrum dieser Sommschlacht. Da steht ein Memorial to the Missing, das die Engländer 1932 gebaut haben. Das steht dort für sage und schreibe 72.000 verschwundene britische Soldaten. Von denen ist nicht mal ein Staubkörnchen übrig geblieben. Und als ich vor Jahren dort war, mit meiner Frau, standen wir an einem riesigen Krater, in dem man sieht aus wie ein Bauloch fürs Neckarstadion, so groß, oder für zwei Kathedralen, Loch Nagara Crater. Die haben ja zum Teil gegenseitig die feindlichen Linien angegraben und dann nach unten weggesprengt. Dort waren es walisische Bergarbeiter, die als Mineure für die Engländer da ganz vorne an der Front waren. Und dieser Krater ist da ein ungeheures Loch mitten in der Landschaft, das Dutzende von Metern nach unten geht, hat auch einen gewissen Zauber, so was Unwirkliches und Wüstenhaftes. Und da stand eine Familie aus Schottland, glaube ich. Da waren die Alten jünger, deutlich jünger als ich, mit ihren Kindern, vielleicht sogar schon Kindeskindern, und haben dort ein Kreuz aufgestellt und gebetet. Und ich war neugierig und wollte fragen, wessen sie da gedenken. Und da haben sie zu mir gesagt, wir haben dort vor kurzem Nachricht erhalten, dass die Kieferleiste eines Vorfahren von uns hier nach einem Regen aufgetaucht ist. Es wird rausgespült aus dem Boden. Und wenn so ein junger Mann, der da gefallen ist, mal beim Zahnarzt war, dann kann man ihn identifizieren. Wenn er es nicht war, ist zumindest dieser Weg verbaut. Und da wird enorm viel gemacht. Man kann das in diesem Kommunikationszentrum in Thiebwall sich von den Engländern alles erklären lassen, was sie machen dort. Und dann haben die natürlich diese Zahnleiste eingegeben, die Daten, die Röntgenbilder, das war da. Der junge Mann war einmal beim Zahnarzt gewesen und man wusste, wer das ist. Und die wussten, wo ihr vermisster Großvater oder Urgroßvater gefallen ist. Dann sind sie hingefahren und haben um ihn geweint an diesem riesen Erdloch. Sehr unwirklich, wenn sie da dabei stehen.
Aber schon auch schön zu sehen, dass es dann einen Ort des Gedenkens auch gibt für die Leute.
Ja.
Wir sind am Ende der Stunde angekommen. Vielen Dank, Herr Oesterle, dass Sie da waren mit den Geschichten, auch so traurig sie auch sein mögen. Die Erbschaft der Gewalt über nahe und ferne Folgen des Krieges, so heißt das Buch.